Ihr habt ja das Thema schon mitbekommen, hier steht es auch nochmal. Und vielleicht denkt ihr jetzt auch so, ah, Segen, ja, das kommt doch in jedem Gottesdienst vor, kenne ich, weiß ich. Und außerdem ist ja wirklich in der christlichen Gemeinde nicht nur jetzt, dass es am Ende von jedem Gottesdienst ist, auch der Segen, sondern es ist ja auch zum Beispiel dann zu so besonderen Anlässen wie zu Hochzeiten oder Taufen. Also Segen kommt wirklich immer wieder vor. Sogar auch Nicht-Christen benutzen das nach meinem Gefühl sogar auch wieder öfters. Zum Beispiel, wenn man auch auf Social Media dann, so, jetzt klappt hier leider die nächste Folie nicht. Jetzt. Genau. Wo immer wieder Leute dann auch zu ihren Posts hinschreiben, blessed, also gesegnet, sei es zu ihrer Familie, zu ihrem Essen, was auch immer. Und bei all dem ist mein Eindruck aber auch immer wieder, dass wir eigentlich da gar nicht so viel mehr drüber nachdenken, was da eigentlich ja, passiert beim Segnen oder was Segnen eigentlich ist. Und dass es oft zu so einem Ritual, zu so einer Floskel auch irgendwie verkommen ist, wenn wir irgendjemand so Gottes Segen wünschen. Und bei mir ist es oft, also wirklich nicht anders. Und dabei ist es richtig schade, weil Gottes Segen einfach was richtig unglaublich Cooles ist. Und es muss ja auch irgendwie einen Grund haben, dass er in der christlichen Gemeinde so einen wichtigen Platz hat, dieser Segen, dass er immer wieder vorkommt. Und deswegen möchte ich mit euch heute mal schauen, was dahinter steckt. Was Segen eigentlich bedeutet, warum wir segnen, was wir da eigentlich machen. Und dazu möchte ich mit euch auf Entdeckungsreise gehen in einen der bekanntesten Segenstexte, der in der Bibel steht. Und zwar im 4. Buch Mose, eben im Kapitel 6. Und ich möchte mit euch die Verse 22 bis 27 lesen. Ja. Dort heißt's: Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu Aaron und seinen Söhnen. So sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Ja, das erste Wort, was so ins Auge sticht, das finde ich hier, der Herr. Das wird immer wieder wiederholt und damit auch irgendwie wirklich betont. Und damit wird auch zuerst mal klar, wer hier eigentlich der ist, der segnet, der diesen Segen gibt. Nämlich dieser ja, Gott selbst. Und wir Menschen, wir können eben nur diesen Segen weitergeben, ihn anderen zusprechen, ihn vermitteln. Wir können ihn nicht irgendwie machen, ihn ja, irgendwie das beeinflussen, dass Gott segnet. So wie eben die Priester hier diese Aufgabe bekommen, diesen Segen weiterzugeben. Und in Vers 27 sagt uns der Text dann, dass wenn wir eben segnen, dass da Gottes Name über diese Personen ausgesprochen wird, denen wir diesen Segen zusprechen. Und diese Erinnerung an Gottes Namen, der unterstreicht auch nochmal, um welchen Gott es hier geht, wer dieser Gott ist, der hier segnet. Nämlich der, der sich Mose eben mit seinem Namen Yahweh, ich bin, vorgestellt hat. Dieser Schöpfer, der von Anfang an sagt, ich will segnen. Und der mit seinem Volk bis zu diesem Zeitpunkt Geschichte schreibt und nicht aufgibt. Und weil er eben mit und unter seinen Menschen leben möchte. Und ja, der Gott, der sich auch hier in diesen Versen zeigt und vorstellt. Denn wenn in diesem Vers 27 eben steht, dass, was, ja, dass Gottes Name auf die Menschen gelegt wird, bedeutet das doch auch, dass ja, dieser Segen ein Ausdruck, also eine Offenbarung von diesem Namen ist. Und der Name steht für die ganze Person, für ihre Identität, für ihr Sein, für ihren Charakter. Und damit wird in diesem Segen ja auch was eben von diesem Gott, von diesem Yahweh zugesprochen, wenn wir den Segen zusprechen. Gott ist also nicht nur der Ursprung von diesem Segen, der den Segen gibt, sondern er ist auch der Inhalt des Segens. Und die Frage, die in diesen Mosebüchern, ja, und aber eigentlich in der ganzen Bibel dann immer wieder aufkommt, ist, wie die Menschen nun auf diesen Gott und seinen Segen, den er geben will, reagieren. Und schon im ersten Kapitel der Bibel heißt es im Schöpfungsbericht, dass Gott die Menschen segnet. Und dabei schon kurz später lesen wir, wie die Menschen diesem ganzen Ding misstrauen und sich von Gott entfernen. Aber Gott, er möchte diese Trennung nicht, und deshalb versucht er einen anderen Weg zu finden, und er bleibt dran an seinen Menschen und er wählt eine Person, eine Familie, die dann zu einem Volk werden soll, und segnet diese Person und sagt ihr zu, dass sie auch Segen für andere werden soll, nämlich Abraham. Und aber auch hier, wenn wir die Geschichte von Abraham und seinen Nachkommen, diesem Volk anschauen, sehen wir, dass sie immer wieder mit Gott und diesen Segenszusagen kämpfen, damit dem zu vertrauen. Und in dem Abschnitt, in dem wir uns da heute befinden, da ist dieses Volk Israel nun jetzt unterwegs in die neue, von Gott versprochene Heimat. Auch eine von diesen Segenszusagen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und nach einem Jahr am Berg Sinai, wo sie gelagert haben, soll die Reise nun jetzt wirklich endgültig weitergehen. Und die ersten Kapitel im 4. Buch Mose, zu denen eben auch dieser Priestersegen gehört, die beschreiben dann uns das Volk und die ganzen Abläufe und Ordnungen in diesem ganzen Aufbruchszeit, in dieser Reisezeit. Das Volk wird eben für die Reise und für das Leben in diesem verheißenen Land, wo sie hinkommen werden, vorbereitet. Zum Beispiel versucht Gott ihnen zu zeigen, hey, ich will euer Mittelpunkt sein, und deshalb soll auch in eurem Lager diese Stiftshütte, der Ort, wo Gott wohnen möchte, der Mittelpunkt sein. Darum soll sich alles, soll alles gebaut sein. Denn sie sind eben das Volk Gottes, die Gesegneten. Gottes Name ist auf sie gelegt. Und damit eben das Volk zu dieser Heiligkeit und Reinheit Gottes passt, gibt Gott ihnen in diesen Abschnitten auch Anweisungen, was sie tun sollen, um rein und heilig zu sein und zu bleiben. Und so geht es zum Beispiel im Kapitel 5 um den Umgang mit Krankheiten, Ehebruch und Sünde. Und immer wieder und eben auch an dieser Stelle wird da deutlich, dass Gott da nicht locker lässt. Er schafft einen Weg für und mit seinen Menschen, dass Gemeinschaft möglich wird. Er ist und er bleibt da. Gott geht mit, und deshalb geht auch der Segen mit. Wenn Gott zu seinem Wort steht und zu seinem Volk steht. Und so versorgt er es in dieser Zeit immer wieder, in dieser Wüste, mit Essen und Trinken und vielen Dingen mehr. Und so stehen diese Segensworte nicht zufällig hier an dieser Stelle, wo es vielleicht scheinbar nicht so hinpassen in dieser ganzen Reiseerzählung. Aber sie machen uns deutlich, dass ohne Gott und seinen Segen es für dieses Volk nicht weitergehen kann und wird auf diesem ganzen Weg, auf dieser ganzen Reise. Wir haben also festgestellt, dass Gott der Segnende ist und dass er im Mittelpunkt des Segens steht. Aber wie sieht der Segen denn jetzt eigentlich genau aus? Was heißt es, gesegnet zu sein? Und dazu möchte ich mit euch nochmal die eigentlichen Segensverse, Verse 24 bis 26, anschauen. wo es ja heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Wir haben hier drei wunderschöne Segenssätze, die jeweils aus zwei Teilen bestehen und die uns so als Gesamtheit beschreiben, eben, ja, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Und im jeweils ersten Teil, da wird uns eben auf verschiedene Arten und Weisen beschrieben, dass Gott sich zu den Menschen hingeht, zu den Menschen hinbewegt. Im Segen wendet sich Gott seinen Menschen zu. Er offenbart sich ihnen, wie wir das vorher gesehen haben. Und aber auch schon im Wort segnen selber steckt diese Bewegung der Zuwendung. Denn das hebräische Wort, das hier mit segnen übersetzt ist, das hat im Deutschen keine vollkommen passende Entsprechung eigentlich. Also es bedeutet eigentlich noch viel mehr. Es kann Glück wünschen, grüßen, loben bedeuten und noch manches mehr. Ein Theologe hat es mal so zusammengefasst als die Idee des guten Wortes, die da dahinter steckt, hinter diesem hebräischen Begriff. Und wenn ich dem anderen eben mit positiv begegne und Solidarität und Zuwendung ausdrücke, das tue ich, wenn ich den anderen segne. Und so eine Beziehung der Zuneigung hat Gott eben auch zu uns. Und die drückt sich eben auch aus durch diese Bilder vom leuchtenden und vom erhobenen Angesicht. Das Gesicht steht hier auch wieder für die ganze Person, für ihre Präsenz. Und ein leuchtendes Angesicht bedeutet also ein freundliches, ein zugewandtes Gegenüber. Wir sagen ja bis heute, dass jemand leuchtende Augen hat, wenn er begeistert ist, wenn die Person lacht und sich freut. Und das ist wie Gott uns begegnet. Und auch in den Psalmen, zum Beispiel im Psalm 4 ist es beschrieben, wie Gott eben begegnet. So. Das hat es doch bisher geklappt. Ich wollte euch gerne die Verse zeigen, die ich jetzt vorlese. Aber irgendwie geht es gerade nicht weiter. Kannst du von Hand kurz weiter drücken? Dankeschön. Genau. Da heißt nämlich in Psalm 4, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Gottes leuchtende Angesicht, seine Zuwendung, die bringt eben Gutes, Freude, Fülle, Hilfe und Frieden. Hier wird auch deutlich, dass eben gerade im Alten Testament der Segen auch noch sehr materiell gedacht ist. Aber das alles bringt eben Gottes Dasein mit sich, lesen wir hier. Und wenn wir das Wort leuchtendes Angesicht in der Bibel quasi noch weiter suchen, dann stoßen wir auch auf die Geschichte von Mose, der, nachdem er mit Gott geredet hat, tatsächlich ein leuchtendes Gesicht hat, sodass das andere Volk ihn gar nicht anschauen kann. Es ist ein Beispiel dafür, dass wenn wir dieses leuchtende Angesicht dieses heiligen Gottes, seine Zuwendung und Gegenwart erleben, dass dadurch auch was durch uns weiter strahlen soll und wird. Und das alles, obwohl Mose nur so eine Vorschau, so einen ganz flüchtigen Blick bekommt, weil Gott ihm sagt, dass wir Menschen ihn nie ganz sehen werden können, ohne dass wir sterben müssen. Aber diese kleine Vorausschau, die Mose bekommt, von Gottes Größe und Macht, die bringt ihn dazu, dass er sagt, ohne diesen Gott, ohne diesen Segen, ohne Gottes Gegenwart und Zuwendung, möchte ich nicht mehr weitermachen. Und so sagt er, wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinaus von hier. Dann soll die Reise nicht weitergehen ohne Gott. Denn Mose begreift auch, dass eben das Gegenteil, nämlich ein abgewandter, ein verborgener Gott, Zorn und Schrecken bedeutet. Und auch davon lesen wir immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel in 5. Mose 31, wo es heißt, da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit und ich werde sie verlassen und mein Antlitz vor ihnen verbergen, sodass sie völlig verzehrt werden. Oder in Psalm 30 heißt es, aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Ja, wie gut, dass Gott uns eben seinen Segen gibt, seine freundliche Zuwendung und seine Gegenwart zuspricht. Er möchte sein leuchtendes Angesicht auf uns erheben, auf uns richten. Habt ihr schon mal mit jemandem gesprochen, der, während er mit euch redet, die ganze Zeit so irgendwo anders hinschaut? Da fühlt man sich nicht sehr ernst genommen und nicht irgendwie verstanden. Aber das ist eben nicht, wie Gott ist. Gott ist anders. Er erhebt sein Angesicht zu uns. Er schaut uns mit diesen leuchtenden Augen an. Er hat uns im Blick. Er schenkt uns seine Aufmerksamkeit, weil er eben in Kontakt mit uns treten möchte. Und das wird, finde ich, auch deutlich daran, dass immer wieder ja, dieses Dich und Du in diesen Segensversen vorkommt. Mehr auch, als es grammatikalisch nötig und üblich wäre. Aber das zeigt uns eben, Gott geht's um dich, um uns. Er will dich segnen, er will dir nahe sein. Ja, was bedeutet jetzt diese Zuwendung, diese Gegenwart Gottes, dieser Segen? Wir haben vorher in dem Psalm 4 schon mal einen kleinen Ausblick bekommen, was Gottes Zuwendung für Auswirkungen hat. Aber auch in diesen Versen aus dem 4. Mose, in diesem Segen selbst wird ja beschrieben, was Gottes Gegenwart für Folgen hat. Nämlich immer in diesem zweiten Teil von diesen Segensversen. Der Segen, der zeigt sich in Bewahrung, Gnade und Frieden, heißt es da. Ja, und die Bibel, die ist voll von Geschichten, wie Gott Menschen bewahrt und behütet. Das ist von Anfang an, zum Beispiel bei Jakob, zu dem Gott sagt, und siehe, ich bin mit dir und behüte dich, wohin du auch gehst, und ich werde dich in dieses Land zurückbringen, denn ich verlasse dich nicht, bis ich getan habe, was ich dir gesagt habe. Und ja, diese Bewahrung, die geht mit auf diese ganze Reise, die geht mit zu Mose und seinem Volk, wo es dann heißt, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Wege und der dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Und im Rückblick auf diesen ganzen Weg, den das Volk Israel ins verheißene Land geht, bekennt Josua, dass Gott behütet hat. Und er schreibt, denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch die wir gezogen sind. Ja, und so geht es weiter bei David oder Daniel und seinen Gefährten. Und auch in den Psalmen finden wir immer wieder den Dank für die Bewahrung, aber auch die Bitte darum. Ganz bekannt ist da ja der Psalm 91, wo es heißt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ja, und bei all diesen Personen, da sehen wir, dass egal wo sie waren, ob sie auf der Flucht waren, in der Fremde, auf sonst irgendwelchen Umwegen, dass Gott sie eben bewahrt hat, dass er gegenwärtig war, dass er das Schlimmste abgewendet hat und vor allem, dass er seine Versprechen gehalten hat. Er ist treu und er hat seinen Segen gegeben, auch wenn die Menschen vielleicht gerade nichts von ihm wissen wollten. Und so wird eben in dieser göttlichen Bewahrung auch Gottes Gnade sichtbar. Die Gnade und Güte ist es auch gerade, die Mose sehen darf, als er Gott bittet, dass er ja, sich zu zeigen, wie wir vorher schon kurz gesprochen haben. Und ich möchte euch da jetzt kurz ein paar Verse noch lesen. Ah, genau, jetzt. Ja, genau, hier sind wir. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor deinem Angesicht und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ja, Mose stellt diese Frage, weil er wissen möchte, ob er diesem Gott wirklich vertrauen kann, wirklich auf diese Zusage des Segens, dass ja Gott sein Angesicht leuchten lassen wird, dass er seine Versprechen hält, sein Volk ins neue Land zu führen und zu begleiten. Und weil, wenn wir jemand kennen, können wir ja erst sagen, ob wir dieser Person wirklich vertrauen wollen und können. Und genau deshalb, ja, kämpft Mose hier mit Gott und wünscht sich von Gott, dass er sich zeigt und damit ja auch seine Vertrauenswürdigkeit unterstreicht. Und Gottes Antwort ist zwar auf der einen Seite: Nein, du kannst meine ganze Größe und Herrlichkeit nicht sehen, sagt der Mose. Aber ein kleines Vorgeschmack will ich dir doch geben, nämlich: Ich will dir meine Güte zeigen und ich will dir meinen Namen offenbaren. Einen Namen, der ja für meine Identität steht, will ich dir zeigen. Und es ist nämlich Gnade und Erbarmen, lesen wir da. Das ist Gottes Name. Gnade ist also eine grundlegende Eigenschaft, ein fundamentaler Teil Gottes, der uns eben auch ja, zugesprochen ist, wenn uns der Segen zugesprochen ist, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Er wendet sich ja uns kleinen, schwachen Menschen in Güte und Freundlichkeit zu, mit diesem leuchtenden Angesicht. Und das eben nicht, weil wir alles richtig machen und es verdient haben. Auch das wird in dieser ganzen Geschichte vom Volk Israel immer wieder deutlich. Sondern, weil er uns Menschen nahe sein will, weil er uns liebt. Und deshalb wendet Gott sich nicht ab, auch wenn die Menschen sich abwenden. Das ist diese Gnade, die uns in dem Priestersegen zugesprochen wird. Diese Gnade, die wir Gottes Gegenwart finden, genauso wie den Frieden. Ja, wenn man drüber nachdenkt, was eigentlich Frieden ist, fällt einem meistens wahrscheinlich zuerst ein, dass es eine Situation ist, wo es keinen Krieg und keinen Konflikt gibt. Und das ist ja in unserer Zeit heute eigentlich auch nur, kann man sich nur sehr wünschen, dass das eintritt. Aber das Wort Shalom, das hier im Ursprungstext im Hebräischen steht, meint noch viel, viel mehr. Und deshalb übersetzen manche Bibeln, oder ist in manchen Bibeln auch übersetzt mit dem Wort Heil. Weil es eben um Heil, um Vollkommenheit, um das Wohlergehen in allen Lebensbereichen geht. Das beinhaltet dann zwar eben auch die guten und konfliktfreien Beziehungen, aber ja auch sonst Überfluss, Erfolg, Sicherheit, Weisheit und Autorität eben im ganzen Leben, in jedem Bereich. Man kann ja auch von einem reifen, vollendeten Leben einfach sprechen, eben wenn alles perfekt ist. Ja, das ist, was Gott, ja, wenn Gott segnet und sich zuwendet. Das ist das, was uns hier zugesagt ist in diesen Segensversen. Und damit ist der Frieden auch der krönende Abschluss, ja, der all diese vorherigen Segensverse umfasst. Und diese drei Sätze, die sind nämlich auch extra steigernd aufgebaut. Die werden immer länger und weisen eben am Ende auf diesen Höhepunkt, den Frieden. Und das ist dieser Zustand eben von Gottes Segen von seiner Gegenwart, in die er uns Menschen einlädt und den er wiederherstellen will. Und weswegen er eben genau mit diesem Volk seinen Bund, sein Abkommen geschlossen hat und ihnen ja dieses neue Land geben möchte. Und wie schon gesagt, zeigt uns die Geschichte in der Bibel immer wieder, dass sich Menschen aber auch gegen dieses Angebot Gottes entscheiden. Dass sie Nein sagen zu Gott und seiner Gegenwart. Dass sie nichts wissen wollen von diesem Reich des Friedens. Und auch deshalb ist Gottes Zusage von Segen und Frieden auf dieser Erde eben keine Garantie für ein problemfreies, gelingendes Leben. Das hat das Volk Israel erlebt, die, obwohl sie das gesegnete Volk Gottes sind und waren, einen Umweg von 40 Jahren durch die Wüste gemacht haben, die Angriffe, Hunger und Durst erlebt haben. Und aber genauso erleben wir das eben auch heute, dass nicht alles einwandfrei geht. Da stehen selbst bei uns hier im reichen Sindelfingen eine lange Schlange vor der Tafel, weil Menschen sich ihr Essen nicht anders leisten können. Da gibt's Misserfolge auf der Arbeit und plötzlich steht man unter enormem Druck, das jetzt mal abliefern muss. Da gibt's schlechte Noten in der Schule oder beim Studium. Da gibt's Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die schwierig sind. Und da gibt's so viele Menschen, die sich nach dem Gefühl von Sicherheit sehnen und die Angst haben vor all diesem Neuen und Fremden und vor dieser schnellen Welt. Und da gibt's unerfüllte Wünsche und Zerbruch. Und so müssen wir auch heute feststellen, dass wir in der Situation sind, wo wir sagen müssen, dass es ohne Gott und seinen Segen auch für uns nicht weitergeht. Auch wir brauchen Gott und seinen Segen und diese Gegenwart Gottes. Und den will Gott, das alles will Gott uns auch schenken. Er will sich uns zuwenden. Er will uns Gnade und Frieden geben. Er will, dass wir in seiner Gegenwart sind, wo wir eben all dies finden, unabhängig von diesen Umständen, die eben so nicht so gut aussehen. Und in seiner Liebe und Güte wurde Gott deshalb selbst Mensch in Jesus. Jesus hat dieses abgewandte Angesicht Gottes, das wir Menschen eigentlich verdient hätten, weil wir uns für die Trennung entschieden haben und meinen, wir könnten es selber, hat Jesus aber diese Konsequenz, den Tod, getragen, weil Gott uns alles geben will, weil er uns segnen möchte. Er lädt uns ein in seine Gegenwart, in sein Reich des Friedens, das einmal im Himmel und auf der neuen Erde wirklich sichtbar und vollendet wird. Und so hat der Segen damals und heute auch immer eine Ewigkeitsperspektive. Und im Warten darauf dürfen wir uns aber erinnern, dass Gott eben vertrauenswürdig ist und dass er an seinem Versprechen festhält. Ja, Gott hat versprochen zu segnen. Und in Vers 27 heißt es, dass er die, auf die sein Name gelegt ist, segnen wird. Ja, Gott als der Ursprung und der Mittelpunkt des Segnens will uns im Segen seine Gegenwart schenken und die Gnade und Frieden bringt. Und dabei haben wir Gott nicht unter Kontrolle und sein Handeln. Segnen ist nicht die magische Formel, mit der plötzlich alles besser wird. Aber wir können eben Gott und seine Nähe, seine Gegenwart dem anderen zusprechen, uns gegenseitig zusprechen. Ja, in der Gewissheit, dass er da ist und dass er seine Segensmacht zugesagt hat. Und so ist der Zuspruch des Segens auch jedes Mal eine Erinnerung daran, dass Gott uns dieses Angebot seines Daseins, die Einladung in seine Gegenwart macht. Und wie Abraham und Mose und das Volk Israel stehen wir jetzt vor dieser Entscheidung, wie wir darauf reagieren. Vertraust du, dass Gott sich dir freundlich zuwendet, dir Gnade und Frieden schenkt? Sagst du Ja zu diesem Gott und zu seiner Gegenwart? Ja zu diesem Segen? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du zugesagt hast, dass ja, deine Gegenwart, dein Frieden, deine Gnade, dein Segen und dass wir als Erinnerung uns den immer wieder zusprechen dürfen. Und du siehst die Situationen, wo es uns schwerfällt, ja, zu vertrauen, dass du es wirklich gut meinst, dass du es wirklich gut machst, dass dein dieser Frieden, diese Gnade, dieser Segen Wirklichkeit ist und wird. Und ich möchte dich aber da ja, bitten, dass du uns einfach das schenkst, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen, sodass wir dir vertrauen können, weil wir merken, ja, du hast es nicht nur gesagt, sondern du stehst zu deinem Wort damals und heute. Und ich möchte mich bitten, dass wir ja, deinen Segen erleben dürfen, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen. Amen.